Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute feiern wir das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums finden Sie dieses Ereignis beschrieben. 9 Monate vor der Geburt Jesu Christi wird der Engel Gabriel zu einer Jungfrau mit Namen Maria nach Nazareth gesandt, um sie zu fragen, ob sie sich dem Heilsplan Gottes zur Verfügung stellt, ob sie einwilligt, Mutter Gottes zu werden. Sie gibt ihr Ja-Wort und damit kommt die Wende in der Heilsgeschichte. Gott wird Mensch. 3-mal am Tag läuten die Glocken zum Angelusgebet, auch bei uns im Radio, um dieses Geheimnis zu betrachten. Und das wollen auch wir heute tun in der Sendung Spiritualität, um Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Eingeladen dazu haben wir den Passionistenpater Dr. Anton Lesser aus München-Pasing, der zum Ort Nazareth auch eine besondere Beziehung hat. Er hat dort nämlich seine erste heilige Messe nach der Priesterweihe gefeiert. Grüß Gott, Pater Anton.
Grüß Gott, liebe Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf diese Sendung. Pater Anton, warum haben Sie gerade diesen Ort Nazareth für Ihre erste heilige Messe ausgesucht?
Ja, zunächst einmal hat es sich einfach so ergeben. Ich habe 2 Monate vor dem Josefstag erfahren, dass ich am Josefstag zum Priester geweiht werden soll. Und das war zu einem Zeitpunkt, an dem ich noch 7 oder 6 Prüfungen zu absolvieren hatte. Die Zeit war sehr knapp geworden. Und damals ein guter Freund, Pfarrer Philipp Specken, er hatte in Israel eine Wohnung und hat mich einfach eingeladen, dann dort auch gleich nach der Priesterweihe hinzufahren. Und so war diese Idee entstanden, dass ich die erste heilige Messe am Verkündigungsort feiere. Und natürlich, das Heil beginnt in Nazareth, dort sein erstes Messopfer, das man alleine feiert, einfach begehen zu können, ist schon ein großes Geschenk. Ich habe es damals so empfunden und empfinde es auch heute noch so.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich am Hochfest Maria Verkündigung zu Ihnen sprechen darf, ist mir eine besondere Freude. Einmal, weil das heutige Festgeheimnis eine so zentrale Stellung in der Heilsgeschichte einnimmt, sowohl theologisch als auch anthropologisch. Unser Pater Johannes Schmid hat über diesen Tag gesagt, dass er nach Ostern der größte Tag sei, der in der Kirche gefeiert wird, eigentlich noch vor Weihnachten. Zum anderen ist es mir eine Freude, heute bei Ihnen zu sein. Frau Kuhl hat es schon darauf hingewiesen, weil ich in der Grotte von Nazareth meine erste heilige Messe feiern durfte. Es ist wohl auch dieser Umstand, der mich mit dem Geheimnis des heutigen Hochfestes besonders verbindet. Beginnen möchte ich unseren Vortrag nun mit der Betrachtung einiger Schriftstellen. Sie sollen uns einführen und die theologische Bedeutung von Maria Verkündigung erahnen lassen. Weil wir eigentlich vor einem uns maßlos übersteigenden Geheimnis stehen und es prinzipiell ratsam ist, jeder Lesung von Schriftstellen ein Gebet zum Heiligen Geist voranzustellen, lassen Sie uns zunächst dieses kleine Gebet sprechen. Komm, Heiliger Geist, beseele uns. Gottes Lieb, verzehre uns. Den Weg der Wahrheit führe uns. Maria, Mutter, schau jetzt auf uns. Mit Jesus segne uns. Vor aller Täuschung und Gefahr, vor allem Übel uns bewahr. Amen. Zunächst das Geschehen, wie es uns der Evangelist Lukas überliefert und wie wir es im heutigen Evangelium hören. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Soweit das Evangelium vom heutigen Tag. Ich möchte mit Ihnen zunächst auf den schauen, der hier eintritt. Auf den, der empfangen wird von Maria. Wenn wir auf die Verheißungen hören im eben zitierten Text, dann heißt es dort: Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Deshalb wird auch dieses Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Es ist also ausgesagt, dass er heilig ist und groß sein wird. Man nennt ihn Sohn des Höchsten, auch Sohn Gottes, und sagt voraus, dass seine Herrschaft nicht zu Ende gehen wird. Sein Name soll sein Jesus, Jeschuach, Gott rettet. Über diesen, der hier empfangen wird, können wir noch von anderen Schriftstellen lernen. Zunächst lade ich Sie ein, einfach auf den Prolog des Evangelisten Johannes beziehungsweise einige Auszüge aus ihm zuzuhören. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Es war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das Wort ist Fleisch geworden. Es hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Ganz ähnlich formuliert der Kolosserbrief: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. denn in ihm wurde alles im Himmel und auf Erden erschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Im 1. Korintherbrief ist uns gesagt, und einer ist der Herr, Jesus Christus, durch ihn ist alles und wir sind durch ihn. Das, was sich am heutigen Festtag aus der Perspektive der zweiten göttlichen Person vollzieht, drückt am besten der Hymnus im Philipperbrief aus. Er war Gott gleich, hielt aber nichts daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und im Hebräerbrief lesen wir dann noch, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät Gottes in der Höhe gesetzt. Soweit einige Zitate, die uns, glaube ich, den ganzen Bogen aufspannen können, der Gewalt dessen, der jetzt in die Welt und in die Schöpfung eintritt. Das Wort, aus dem alles geworden ist, durch das der Vater alles am Leben erhält, er tritt am heutigen Tag in die Schöpfung ein, die inzwischen durch die Sünde gebrochen ist und in der alles, in dieser Schöpfung, dem Tod unterworfen ist. Er, in dem das Leben ist, wie wir eben gehört haben, kommt in diese Schöpfung. Er trägt ihr neu das Leben zu. Er überbrückt diese unendliche Distanz zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit, zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und dem gottentfremdeten Menschen, und zwar in seiner Person. Er ist, wie unser Glaube sagt, ganz Gott und ganz Mensch. Und so ist er eben Weg, Wahrheit und Leben. Und niemand kommt zum Vater, dem ewigen Leben, außer durch ihn, Christus. Wir haben eben geschaut auf den, der empfangen wird. Er ist der Sohn des Höchsten. Er ist Abbild des ewigen Gottes, Erstgeborener der ganzen Schöpfung. In ihm hat alles Bestand, durch ihn ist alles geworden. Auch wir sind durch ihn, wie es im Korintherbrief hieß. Er entäußert sich nun und er wird ein Sklave und den Menschen gleich. Er kommt ganz zum Menschen. Er, in dem, durch den die ganze Schöpfung geworden ist und in dem das Leben war, aus der die Schöpfung geworden ist. Das war der Blick auf Gott, der zu uns kommt. Und das soll uns auch erschüttern. Er ist unendlich noch viel größer wie die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos. Er tritt ein. Und lassen Sie nun gleichsam unsere Kamera schwenken und hinblicken auf die, die empfangen wird, Maria. Wir blicken ja, wenn wir auf Maria Verkündigung schauen, nicht auf ein Vorkommnis in der Vergangenheit. Vielmehr schauen wir in Maria auf das Urbild und Vorbild der ganzen Kirche, auf das Urbild und Vorbild jedes einzelnen Christenmenschen. Wir schauen genau in diesem Geschehen auf den Urtypus der wahren Begegnung von Gott und Mensch ganz allgemein. Wenn wir uns die Verkündigungsszene nochmal vor Augen halten, so ist zunächst wichtig wahrzunehmen, wie Gott in dieser so zentralen Angelegenheit mit seinem Geschöpf verfährt. Er, der Allmächtige, der alles kann, er überfährt Maria nicht, er zwingt nicht. Er achtet Maria und respektiert ihr Sein ganz, ihre Verständnisfähigkeit, ihren Willen, ihre Freiheit. Das Wichtigste und Größte, das zur Rettung des ganzen Kosmos dient, Gott setzt es nicht einfach durch. Er, der Allmächtige, will sich abhängig machen von seinem geliebten Geschöpf, das er in die Freiheit entlassen hat, damit Liebe und Gehorsam der Liebe in Freiheit möglich wird. Er ist der Allwissende, der absolut Gute, Wahre und Heilige. Er, der Allmächtige, verbeugt sich gleichsam vor seinem so endlichen Geschöpf und erhebt es dadurch ins Göttliche. Was für ein Geheimnis! Da Maria ja Urtypus, Urbild auch jedes Christenmenschen ist, wenden Sie das auch auf sich persönlich an. Gott zwingt Sie nie zum Glück. Die Freiheit des Menschen ist ein Mysterium fascinosum und tremendum. Faszinierend leuchtet doch in ihm, in dieser Freiheit, seine erhabene Größe auf. Sie ist aber auch erschütternde Wirklichkeit. Bitte blicken Sie mit mir und mit Ihrem inneren Auge nun auf die Delikatesse, mit der Gott sich Maria zuwendet. Ein Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete. Gott überfällt nicht Maria direkt. Kein Mensch kann Gott schauen und am Leben bleiben, heißt es im Alten Testament. Der Bote kommt. Der Engel, das, was ihn charakterisiert, so sagt die heilige Hildegard von Bingen, ist das Laus, das Lob. Was den Menschen charakterisiert, ist das Opus, das Werk. Er hat einen Leib und vermag ins Werk zu setzen. Der Engel ist ein Spiegel des lebendigen Lichtes, so schreibt sie. Und jeder Engel ist Person und trägt einen einmaligen Schöpfungs- oder Erlösungsgedanken Gottes und verantwortet ihn. Maria lässt sich ganz auf diesen Dialog mit dem Engel ein. Auch das dürfen wir übernehmen zu uns und auf uns ihn anwenden. Vielleicht sollten wir gerade in dieser Zeit immer wieder den Herrn einmal bitten, er möge uns eine besondere Sensibilität auf den Schutzengel hingeben. Er sieht ja unentwegt das Angesicht Gottes, und Gott hat uns einen persönlichen Engel zur Seite gestellt, der uns begleitet alle Tage unseres Lebens. Er kennt unsere Berufung und er kennt auch die richtige Entscheidung im jeweiligen Augenblick. Den Herrn zu bitten, dass wir eine Sensibilität auf den Schutzengel hinbekommen und von ihm her in unserem Geist ein Licht empfangen dürfen, das wäre sicher ein guter Rat und ist ein guter Rat. Gott spricht zu Maria, oder der Engel sagt zu Maria: Du Begnadete. In der Tat ist sie der einzige Platz in der ganzen Schöpfung, der von der Sünde nicht berührt worden ist. Unter Vorwegnahme des Erlösungsopfers Jesu werden ihr die Früchte zuteil schon bei der Empfängnis. Sie ist die ganz und gar unbefleckt Empfangene. Sie ist besonders begnadet. Aber auch wir Wir haben ja gesagt, Maria, Urbild der Kirche und Vorbild für jeden Gläubigen. Wir sind begnadet durch Taufe und Firmung. Wir sind der Leib Christi, ein herausgerufenes Gottesvolk, das ihm in besonderer Weise gehört und fähig ist, übernatürlich zu handeln. Es heißt dann, Maria erschrak. Das kann nicht anders sein, denn eine völlig andere Kategorie tritt hier in die Schöpfung ein. Und auch für uns wieder. In der Begegnung mit dem Herrn will das Heilige, das Übernatürliche in unser Leben eintreten und es auch ganz in Besitz zu nehmen. Maria, so heißt es, überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Mehrfach hören wir in der Heiligen Schrift, Maria bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Sie kann das, was geschehen soll, zunächst noch nicht ganz verstehen. Und sie fragt auch nach, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Maria aber, und das zeigt diese Frage, sie lässt sich ein. Sie lässt sich ansprechen vom Engel, denkt darüber nach und fragt nach. Gott, beziehungsweise er durch seinen Engel, er lässt sich anfragen, nachfragen. Und er gibt eine umfassende, erklärende und auch bestätigende Antwort. Denn der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dann diese Hilfestellung, in dem Bezug genommen wird auf einen Erfahrungswert, den Maria hat. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Und dann dieser Hinweis, denn für Gott ist nichts unmöglich. Im ersten Schritt haben wir auf den geschaut, der hier empfangen wird. Der, in dem der ganze, durch den der ganze Kosmos entstanden ist und der das Leben für diesen Kosmos trägt. Wir haben im zweiten Schritt auf Maria geschaut, auf den Umgang Gottes mit ihr. Diese Delikatesse, dieses Ernstnehmen Gottes, wie er dem Geschöpf, wie er auf das Ja des Geschöpfs wartet. Wir haben geschaut auf die Begnadung Mariens. Sie ist auf einmalige Weise für diese ihre Sendung vorbereitet. Sie ist die unbefleckt Empfangene. Man könnte auch sagen, der einzig völlig reine Landeplatz für den Heiligen Geist. Wir haben aber auch geschaut, Maria ja als Urbild der Kirche, Vorbild der Kirche und jedes einzelnen Gläubigen. Und wir alle sind auch Begnadete durch Taufe und Firmung. Wir sollen als priesterliches Gottesvolk dem Herrn verfügbar sein, ähnlich wie Maria. Auch in uns will er Fleisch werden. Auch in uns will der Heilige Geist sein Werk und den neuen Menschen hervorbringen. Schauen wir noch einmal hin auf diesen Umgang Gottes mit Maria. Hören wir diese erklärende Freundlichkeit Gottes in der Antwort des Engels. Er erklärt, er verweist auf Elisabeth, eine Erfahrung, die Maria kennt, und er verweist auf die Möglichkeiten der Allmacht Gottes. Was Maria tut, und das erwartet wohl Gott hinsichtlich seines Anrufes an uns, ist, sie lässt sich ansprechen, sie lässt sich ein, sie denkt nach, geht nach und antwortet mit ihrem ganzen Sein. Darin ist sie uns Vorbild und das erwartet Gott wohl auch von uns. Gott will ihr und unser Verstehen oder Verstehen wollen. Er sehnt sich nach dem freien Ja. Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen und durch seine Gnade erhoben in die Freiheit der Kinder Gottes. Er will auch unser bewusstes und freies Ja, nicht ein Ja der Angst, sondern ein Ja der Liebe, ein erkennendes Ja. Maria fragt auch nach. Kein blindes oder bequemes Ja. Maria verehren wir als Jungfrau und Mutter. Jungfräulich und ganzheitlich ist sie hingeordnet auf das Wort, das von Gott her auf sie zukommt. Und mütterlich bewahrt sie es. Sie ist Mutter Gottes, des Hauptes der Kirche, und sie ist Mutter wohl auch jeder Zelle und jedes Gliedes an dieser Kirche. Sie geht ganzheitlich, bewahrend in diesen Auftrag hinein. Auch darin ist sie uns Vorbild. Nachdem sie die Antworten des Engels hört, sie bedenkt, kommt ihr Fiat mihi. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und danach verlässt sie der Engel. Der ganze Himmel wird wohl gespannt auf diese Antwort des Geschöpfes gewartet haben. Denn Maria gibt die Antwort, die der Mensch bisher schuldig geblieben ist. Fiat, Fiat mihi. Aus dem Fiat es werde, das am Anfang der Genesis steht, entsteht der ganze Kosmos. Und Maria spricht die Entsprechung. Fiat mihi. Mir werde. Und zwar genauso, wie Gott es gesagt hat. Sie umarmt mit ihrem ganzen Sein den Willen Gottes und erfüllt damit die erste Berufung des Menschen, Verherrlichung Gottes. Gott kann in ihr seine ganze Herrlichkeit in der Schöpfung gegenwärtig setzen. Deshalb ist sie Urbild und Vorbild der Kirche und jedes Getauften. Es ist ihr Fiat, ihr mir geschehe, dass Gott in die gebrochene Schöpfung eintreten lässt und die Neuschöpfung beginnen lässt. Gott wollte sich, was die Erlösung des Menschen anbetrifft, von dessen Ja oder Fiat abhängig machen. Er wollte sich von unserem Ja, von unserem Mitgehen, von unserem liebenden Umarmen dessen, was er spricht, abhängig machen. So wie es der heilige Augustinus ins Wort gebracht hat. Der, der dich ohne dein Zutun erschaffen hat, er wird dich nicht ohne dein Mittun erlösen. Was dort in Nazareth, in aller Stille und abseits der Aufmerksamkeit der Welt sich vollzogen hat, hat eine universelle Tiefe und Bedeutung. Gott verbindet sich in Maria ganz neu mit seiner gebrochenen Schöpfung. Er tritt in sie ein und verbindet sich unauflöslich mit ihr. Er begründet dadurch den Anfang der Neuschöpfung und die Heimholung der ganzen Schöpfung. Dieses Hochfest Verkündigung des Herrn ist ein wahrhaft großer Tag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Hier bei Radio Horeb betrachten wir heute das Festgeheimnis Verkündigung des Herrn. Zu Gast bei uns der Passionistenpater Dr. Anton Lesser aus München. Den Anfang macht Frau Buschert aus dem Schwarzwald. Grüß Gott.
Hallo, guten Tag.
Grüß Gott, Frau Buschert.
Mich beschäftigt der ganze Tag, oder seitdem ich eigentlich weiß, dass heute das Fest ist, Folgendes. Warum ist das Fest in der Fastenzeit vor Ostern und nicht in der Adventszeit? Und soweit ich in Erinnerung habe, ist das Fest doch auch in der Adventszeit, oder täusche ich mich da?
Nein, es ist Folgendes. Es sind jetzt noch 9 Monate bis zum Geburtsfest Jesu. Wir feiern ja am 25. oder 24.12. die Heilige Nacht, in der Jesus geboren wird. Und eine Schwangerschaft beim Menschen dauert 9 Monate. Also rechnen wir von Weihnachten diese 9 Monate zurück. Und dann gehen wir davon aus, dass da Jesus empfangen worden ist durch Maria. Das, was in der Adventszeit noch gefeiert wird, ist die unbefleckte Empfängnis Mariens, die ohne Erbsünde empfangene Gottesmutter. Und ihr Geburtsfest feiern wir ja am 8. September. Das sind dann wieder 9 Monate, nachdem wir ihr Empfängnis als Gedenktag oder als Hochfest auch begehen. Ist das so mit klar geworden?
Verstanden.
Ja?
Das letzte. Das ist im 8. September, habe ich nicht verstanden.
Am 8. Dezember?
Also Dezember, alles klar.
8. Dezember, ja, ist das Fest, das Hochfest Maria Empfängnis. Und das Geburtsfest dann am 8. September, 9 Monate später.
Gut, danke schön, Frau Burstadt. Alles Gute in den Schwarzwald. Es geht nach München zu Frau Engel. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Zu mir hat eine liebe Bekannte, die allerdings schon gestorben ist, einmal gesagt, was wir der Mutter Gottes, was wir Maria zu verdanken haben, dass die Ja gesagt hat, denn es war ja nicht leicht für sie in diesem Ort, wo sie gelebt hat, und sie war ja mit Josef, also noch gar nicht, hatte gar keinen Verkehr und nun ein Kind empfangen. Und hätte die dich Ja gesagt, dann wäre Jesus, hätte nicht geboren werden können. Das gibt's ja nicht. Denn Gott hat es schon gewusst, dass Maria Ja sagen wird. Er wird ja nicht den Engel zu jemandem geschickt haben, wo er gewusst hat, er wird Nein sagen. Natürlich hat sie einen freien Willen gehabt, aber also so, also das verstehe ich nicht ganz. Also die Bekannte hat gemeint, wir haben Maria zu verdanken, dass Jesus geboren worden ist.
Ja, das habe ich auch versucht im Vortrag ein klein wenig zu erläutern, Frau Engel. Was uns eine Schwierigkeit darstellt oder für uns eine Schwierigkeit darstellt, ist zu denken, einen allmächtigen Gott, der ewig ist, der allwissend ist und alles vermag, und gleichzeitig einem Menschen den freien Willen lässt, der wirklich ein freier Wille ist. Es ist für uns auch schwierig, uns vorzustellen, wie diese Zeitlichkeit, in der wir stehen, eingeborgen ist in das ewige Sein Gottes. Weil bei uns gibt es ja ein Früher und ein Nachher. Gott aber ist. Und das ist für uns diese Schwierigkeit, das zusammenzudenken. Der Mensch hat sicher keine absolute Freiheit, wie sie Gott hat. Aber ich habe eine Freiheit. Ich kann zu meiner Berufung Ja und Nein sagen. Und auch Maria konnte zu ihrer Berufung Ja und Nein sagen. Also, wir müssen da sehr aufpassen, dass wir die Allmacht und die Allwissenheit Gottes nicht so denken, als hätte Maria automatisch Ja sagen müssen. Sie hatte in Freiheit die Möglichkeit einzuantworten. Und genau darin liegt ja, ich sage mal, die Begründung, oder darin liegt ja das Heil, dass Gott seinen Willen kundtut und der Mensch diesen Willen ganz bejaht. Das vollzieht sich einmal zwischen dem Engel oder Gott und Maria. Das vollzieht sich aber auch in der Kirche, Heiliger Geist und Kirche. Und das vollzieht sich auch in meinem persönlichen Leben. Ich habe die Freiheit, mich für den Heiligen Geist zu entscheiden, aber auch für den Ungeist. Und das eine führt zur Vereinigung und zur Einheit mit Gott und das andere trennt mich von Gott.
Gut.
Also dass die Freiheit Mariens, die war gegeben, obwohl Gott allmächtig ist.
Dankeschön für diese Klarstellung und Nachfrage, Frau Engel. Alles Gute nach München. Wir bleiben in München. Frau Möhner, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte mich zunächst einmal ganz herzlich für den guten Vortrag bedanken bei Pater Anton Lesser. Und ich habe ihn schon gehört, wo es noch nicht Radio Horeb gegeben hat. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass er inzwischen schon 10 Jahre Priester ist und wünsche ihm auch viel Segen.
Und Dankeschön.
Das Zweite wollte ich sagen, ich konnte in zweiter Ehe nicht kirchlich getraut werden, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt tue ich meine zukünftige Ehe der Mutter Gottes anheimstellen und habe als Hochzeitstag auch den 25. März ausgesucht. Und inzwischen ist mein Mann schon bald 10 Jahre verstorben, aber wir waren 22 Jahre gut verheiratet. Und er hat mir auch geholfen, für andere Menschen etwas zu tun. Und so würde ich den Menschen, die halt auch aus verschiedenen Gründen, wie es manchmal eben ist im Leben, nicht kirchlich heiraten können, dass sie der Mutter Gottes ihr Schicksal und ihr Leben und den Partner und alles, was damit zusammenhängt, anheimstellt. Und das Dritte, ich durfte einmal in Nazareth an diesem Stein den Engel des Herrn vorbeten, und da war ich nämlich mit einer evangelischen Gemeinschaft in Israel, und dann hat es geheißen, ja, es wäre halt gut, wenn jemand sozusagen den englischen Gruß beten könnte, dann habe ich mich halt gemeldet und habe das eben gemacht. Also das hat mich auch sehr gefreut, und deswegen wollte ich das halt erzählen. Also ich danke und entschuldige die Länge, gell, alles Gute dem Team und besonders auch natürlich Pater Lesser.
Dankeschön.
Lieben Dank, Frau Möhrer. Ja, ich glaube, Nazareth ist ein ganz besonderer Ort, und dass Sie dort den Engel des Herrn oder die Verkündigung einfach so wiedergeben konnten, betend, freut mich mit Ihnen. Auch das Zweite, was Sie gesagt haben, ich glaube, in jeder Lebenssituation, in der man sich wiederfindet, Zuflucht bei Maria zu suchen, ist etwas sehr Wichtiges und sehr Gutes, das man tun kann. Mich hat immer fasziniert, wie das erste Wunder in einer so banalen Sache geschieht wie der Weinvermehrung. Vordergründig banal. Maria hat so einen Sinn fürs Praktische. Und sie geht zu Jesus und sagt, Jesus, die haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt ja zu ihr, was willst du von mir, Frau? Und mit der Frau ist ja immer der Typus gemeint, Kirche, das Gegenüber Gottes. Und man kann diese Begebenheit wohl auch so verstehen, dass das erste Wunder etwas vorzeitig gewirkt worden ist. Weil Jesus sagt ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dennoch wirkte das Wunder. Und das bei einer so einfachen Sache, vordergründig, dass man sagen kann, ja, wenn der Wein ausgeht, warum so viel Aufwand? Nein, der Herr wirkt das erste Wunder bei einer ganz einfachen, alltäglichen Sache. Und Maria tritt dafür ein. Und so kann ich, glaube, können wir alle ermutigen, sich mit all ihren Sorgen und Nöten an Maria zu wenden.
Dankeschön. Der nächste Hörer meldet sich aus Kassel. Herr Feldmann, grüß Gott.
Grüß Gott, Feldmann Kassel. Mir ging es noch darum, auch aus dem Alten Testament noch einen Bezug einzubringen, den Jesaja 7,14, wo es ja darum ging, heute Morgen habe ich es im Evangelium auch gehört, in der Lesung auch gehört. Der König Achaz wird gefragt von Jesajas nach seiner Zeit. Nun hat er nicht so recht geglaubt, er wollte kein Zeichen. Dann hat Jesajas gesagt, es wird aber ein Zeichen geben, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Und dann habe ich gelesen, bei Irenäus habe ich gelesen, dass da darum geht, dass von sich aus, Gott wird von sich aus ein Zeichen geben. Von sich aus heißt also, es ist schon im Alten Testament vorhergesehen, dass da kein anderer, also kein Mensch mitwirken wird, sondern Gott wird von sich aus bei einer Jungfrau ein Zeichen geben, ohne Mitwirkung eines anderen. Kann man das also so sehen?
Ja, ich würde es ein klein wenig anders sehen. Die, auf was dort Bezug genommen ist bei Jesaja, ist ja der König. Und die herrschende Schicht, sie wollte Gott nicht versuchen, so sagten sie. Aber es ging ihnen wohl mehr darum, dass sie einfach ihr Leben weiterleben können. Gott sollte sie nicht stören. Und deshalb wird Gott von sich aus ein Zeichen geben. Wenn wir das jetzt umlegen auf die Zeit Jesu Christi, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten sich gut eingerichtet, so wie sie gelebt haben. Und Jesus bringt uns ja, er steht in der Sendung Gottes, und diese Sendung zeigt uns Gott, den Vater. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und durch das, was Jesus zeigt, werden ja schriftgelehrte Pharisäer sehr stark angefragt und auch hinterfragt und auch entlarvt. Also ich habe es eher immer in diese Richtung gedeutet, dass ich gesagt habe, die Verantwortlichen wollen das Zeichen Gottes, diese direkte Begegnung mit Gott, nicht unbedingt. Sie wollen gern in ihrer Interpretation bleiben. Und so wird Gott von sich aus handeln. Aber ich hätte es nicht so verstanden, und ich glaube, man darf es auch nicht so verstehen, dass man sagen kann, das ist ein völlig autonomes Tun Gottes. Denn die ganze Verkündigungsszene zeigt ja, wie der Engel an Maria herantritt und wie sie dieses Fiat spricht und wie der Engel sie nicht drängt und nicht nötigt, und Gott würde auch nie, weil er die Liebe ist, jemanden, sage ich mal, vergewaltigen und nötigen. Gott wartet dieses Jahr Mariens ab. Und die ganze Geschichte zeigt ja, dass Gott immer von dem Mitgehen und dem Einantworten des Menschen sich abhängig machen wollte. Natürlich hat er die Allmacht, alles zu tun, was er will. Aber es ist eben, weil er den Menschen geschaffen hat als Gottes Ebenbild, hat der Mensch auch die Freiheit, da einzuantworten. Und er ist ja von Gott her so begnadet, dass er wirklich als Ebenbild Gottes die Antwort der Liebe, die Jesus uns ja im Vollmaß gibt und mit dem wir sie mitgeben, wir sind ja Teil seines Leibes, Gott wollte diese Freiheit des Menschen. Und insofern kann man durchaus sagen, dass er es nicht ohne Maria tun wollte.
Gut, danke schön. Danke, Herr Feldmann, auch für die Nachfrage. Alles Gute nach Kassel. Es geht Richtung Bonn, nach Siegburg, zu Frau Jörissen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Tag.
Vielen Dank für den Vortrag, Herr Pater Lesser.
Gerne.
Ja, ich habe auch eine Frage. Vielleicht können Sie mir einen Anstoß geben. Maria hat meiner Meinung nach einen ganz großen Vorteil gegenüber uns heutzutage. Ihr hat Gott gesagt, was er für sie vorhat. Hat ihr gesagt, was er möchte. Uns sagt er heutzutage nicht, was er möchte. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann sich für den einen Beruf entscheiden, man kann sich für die Ehe entscheiden, man kann sich für ein geweihtes Leben entscheiden. Und ich denke, Gott hat für jeden Menschen ja einen Plan. Er hat sich ja was gedacht bei jedem Menschen. Und diesen Weg gilt es doch eigentlich zu finden.
Ja.
Das ist doch eigentlich dann auch der beste Weg für den Einzelnen. Wenn aber nun so unklar ist, wo gehe ich hin? Also ich beneide da ein bisschen Maria, natürlich in liebevoller Weise, dass sie so genau gesagt bekommen hat, was passiert. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen.
Ja. Ich erinnere mich noch, als wir mit dem Radio Horeb begonnen haben damals, habe ich ab und zu gebetet, lieber Gott, schick mir doch jeden Tag ein Fax und schreib drauf, was du gerne hättest, was wir tun sollen. Dann kennen wir uns aus. Aber der liebe Gott schickt das Fax nicht.
Ja.
Allerdings ist es auch falsch zu sagen, wir wüssten nicht, was Gott will. Ich glaube, über die Heilige Schrift, über die Lehre der Kirche kommt uns sehr viel zu, dass uns schon Klarheit gibt darüber, was unsere Grundberufung ist. Und uns auch aufdeckt, wie Gott eigentlich in der Welt führt. Wenn wir gerade im Schatz der Kirche in den heiligen Viten nachlesen, uns damit vertraut machen, können wir sehr, sehr viel lernen über die Gesetzmäßigkeiten, sage ich mal, des Heiligen Geistes und wie der Heilige Geist führt. Es ist natürlich auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir sehr stark mit uns selber beschäftigt sind und immer so diesen ganz speziellen Weg Gottes mit uns finden wollen. Und sehr leicht führt das dazu, dass sich das Herz in sich selbst verkrümmt. Ich habe einmal zu jemandem gesagt, ich sage das auch in der geistlichen Begleitung zu denen, die sich mir da anvertrauen, versuchen Sie, im Stand der Gnade zu sein, beten Sie täglich, dass Sie den Willen Gottes erkennen dürfen und ihm folgen dürfen, und tun Sie treu Ihre Pflicht, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der Herr sie in ihrer Berufung vorbeigehen lassen wird. Ja, also das kann man auch in einer gewissen Nüchternheit dann einfach tun und einem heute lieben Mitbruder, der stark mit seiner Berufung gerungen hat, dem habe ich dann irgendwann geschrieben. Und wenn ich keine Berufung zum Priester hätte, dann würde ich den lieben Gott so lange bitten angesichts der Situation unserer Zeit, bis er meine schenkt. Ja, also ich glaube, es ist für uns auch eine große Hilfe, wenn wir einfach das Gute tun, nach vorne streben, die Liebe leben. Und dann wird sich auch in diesem Helfen anderen Menschen, diesem Verfügbarsein für Gott, sich herauskristallisieren, wo er uns haben will. Und manchmal ist es, zumindest war das in meinem Leben so, auch ein Weg, der über viele Stationen gehen kann.
Alles Gute, Frau Jörissen. Auf
Vielen
Wiederhören.
Dank. Wiederhören.
Grüße Gott.
Ja, wir sind ans Ende der Sendezeit angelangt. Für alle, die gerne das noch einmal nachhören möchten, heute das Festgeheimnis Verkündigung des Herrn. Sie können eine CD bestellen bei Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und im Laufe des Tages können Sie auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Pater Anton, Ihnen herzlichen Dank für diese Ausführungen.
Sehr gerne.
Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Vielleicht schließen wir mit dem Tagesgebet ab. Lasset uns beten. Gott, du bist groß und unbegreiflich. Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden. Gläubig bekennen wir, dass unser Erlöser wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Mache uns würdig, Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben. Und darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache Mariens segne euch alle mit den besonderen Gnaden des heutigen Hochfestes und alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Alles Gute und Gottes Segen.
Danke, gleichfalls. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.